NDR Info. Themen des Tages.
Mit Alexander Schweizer wollten die SPD-Vorsitzenden heute in Berlin nicht zusammen auftreten, fegten die Scherben alleine zusammen, zu denen neben den Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz aber auch die Bayern-SPD ihr Schärflein beigetragen hat, mit dem Verlust des Münchner Rathauses vor allem. Auf die Ergebnisse, die Reaktionen in Berlin und die Analysen, auch zum hohen Jungwähleranteil der AfD in Rheinland-Pfalz, schauen wir gleich in den NDR-Info-Themen des Tages, in denen aber auch Platz ist für verwirrende Aussagen des US-Präsidenten und die Folgen für den Krieg gegen den Iran. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Baden-Württemberg war ein Sonderfall, nicht nur aus Sicht der SPD. Die Grünen dort sind konservativer, ihr Spitzenkandidat war populär und im Zweikampf um Platz 1 in einer eingespielten grün-schwarzen Koalition spielte die SPD weniger als eine Randrolle. Das Ergebnis vor 2 Wochen, bitter, aber lokal erklärbar. Fast 10% Minus trotz Amtsinhaber in Mainz, wo man seit 1991 den Regierungschef stellt, den mussten die beiden SPD-Chefs erklären, die auch unter starkem Druck aus der zweiten und dritten Reihe geraten sind, während die CDU mit lange nicht gekannter Gelassenheit durchs Wahljahr geht. Dagmar Pepping bildet den Tag in Berlin ab.
2 Koalitionspartner, 2 Parteichefs, 2 Gefühlslagen, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
Das war für uns ein katastrophaler Wahlabend.
Das war gestern für die rheinland-pfälzische CDU, aber auch für die Bundespartei ein großer Erfolg.
Lars Klingbeil, der Vizekanzler von der SPD, muss Wunden lecken. Friedrich Merz, der Kanzler und CDU-Vorsitzende, muss darauf achten, nicht auch noch Salz in diese Wunden zu reiben. Er habe bereits gestern Abend mit den beiden SPD-Vorsitzenden Klingbeil und Bärbel Baas gesprochen.
Und wir haben verabredet, dass wir den Weg der Reformen jetzt gemeinsam weitergehen.
Aber wenn es nach dem Kanzler geht, mit mehr Tempo. Anfang kommender Woche wird die Reformkommission zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung Vorschläge vorlegen. Bis Ende Juni soll die Rentenkommission liefern. Auch die Pflege muss zukunftsfest gemacht werden.
Ich wünsche mir eine Arbeit in der Koalition, die wir gemeinsam und mit Mut und Zuversicht im Dienste unseres Landes erbringen. Und ich bin einigermaßen zuversichtlich, dass uns dies auch gelingt.
Möglichst mit Klingbeil und Baas an der Spitze der SPD. Die beiden wollen trotz der desaströsen Wahlergebnisse in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz weitermachen. Das Land müsse reformiert und modernisiert werden, betont Baas, die auch Arbeits- und Sozialministerin ist.
Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt nicht das Land und die SPD lahmlegen mit Personaldebatten, die sicherlich spannend sind. Aber es war unisono auch die Meinung im Präsidium, dass wir jetzt über die Inhalte und die Strategie reden müssen, wie wir dieses Land nach vorne bringen. Und es macht keinen Sinn, jetzt über Personal wochenlang uns zu zerlegen.
Wie kann die SPD wieder stark werden? Darüber wollen die Sozialdemokraten am Freitag bei einem Spitzentreffen sprechen. Dabei die Führung von Partei und Fraktion, die Bundesminister, Ministerpräsidenten und erfolgreiche Kommunalpolitiker der SPD. Aufwind erhofft sich Lars Klingbeil auch durch eine Einkommensteuerreform. Dazu will der Finanzminister bald einen Vorschlag auf den Tisch legen.
Das, was für mich sehr wichtig ist, das will ich hier deutlich sagen, ist, dass wir eine Einkommensteuerreform erreichen, bei der Menschen, die arbeiten, auch wirklich deutlich entlastet werden.
Das soll der AfD Wind aus den Segeln nehmen. Die hatte mit 19,5% ihr bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Westdeutschland eingefahren und insbesondere bei Arbeitern gepunktet.
Hier ist eine Revolution im Gange,
sagt Bernd Baumann, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Bundestag.
Und jetzt kommt es auf die CDU an, wie sie darauf reagiert. Sie kann mit SPD auf Dauer nicht länger in die Koalition machen, das wird nichts werden.
Die CDU schließt aber weiterhin eine Zusammenarbeit mit der AfD aus. Rekordergebnis für die AfD, leichte Verluste dagegen bei den Grünen und zudem das Aus für die letzte Ampelkoalition in Deutschland. Parteichef Felix Banatschak ist dennoch zufrieden mit dem Jahresauftakt, zumal die Grüne mit Cem Özdemir das Ministerpräsidentenamt in Baden-Württemberg verteidigen konnten. Seine Botschaft:
Die Grünen sind wieder da und da geht auch noch mehr.
Die Linke hatte sich in Rheinland-Pfalz mehr erhofft, verpasst wie in Baden-Württemberg aber den Einzug in den Landtag. Co-Parteichef Jan van Aken:
Ich sehe das positiv, dass wir uns fast verdoppelt haben, aber dass es nicht für die 5% gereicht hat, das wurmt mich richtig.
Personelle Konsequenzen gibt es bei der FDP. Parteichef Christian Dürr und der gesamte Vorstand treten zurück. Die Liberalen waren mit nur 2,1% auch in Rheinland-Pfalz aus dem Landtag geflogen.
NDR Info. Die Meinung.
Rheinland-Pfalz wechselt von einem SPD- zu einem CDU-Ministerpräsidenten. Die SPD wird Juniorpartner in Mainz, wie schon in Berlin. Kann die SPD das ganze Wahljahr im Grunde schon abhaken und kann sie einer Führungs- und Richtungsdebatte entkommen? Jasper Ruppert kommentiert.
Dass man nach der zweiten schmerzhaften Wahlniederlage in Folge nicht vor Selbstvertrauen strotzt, das ist absolut verständlich. Und doch wirkte der Auftritt der SPD-Parteichefs Klingbeil und Baas am Morgen nach der Wahl grotesk. Schon am Wahlabend hatte sich angedeutet, dass auch über das Personal und damit über die Parteispitze gesprochen wird. Das tat das Parteipräsidium und kam zu dem Ergebnis, keine Wechsel in den Chefsesseln. Die Entscheidung vielleicht nicht so überraschend, die Begründung schon. Denn da war nicht die Rede von Vertrauen, das es in Klingbeil und Baas gäbe, nicht von Zuversicht, den Trend in dieser Konstellation umkehren zu können oder Ideen, die man unbedingt gemeinsam umsetzen wolle. Nein, die Begründung war wir oder das Chaos. Bei so vielen Krisen würde nicht nur die SPD im Chaos versinken, sondern gleich das ganze Land. Laut Klingbeil und Baas sieht es das Parteipräsidium genauso, sie selbst eingeschlossen. Welchen Wähler soll das überzeugen? Wenn der Eindruck entsteht, die Chefs bleiben nur im Amt, weil ansonsten angeblich alles untergeht. Und nicht, weil sie die richtigen Leute an der richtigen Stelle sind, die Partei von ihnen und sie selbst von sich überzeugt sind. Zwar haben sie natürlich recht mit den internationalen Krisen, aber warum Chaos ausbrechen sollte, wenn beispielsweise ein Mann wie Verteidigungsminister Pistorius an die Spitze der SPD rücken sollte, das ist nicht ganz klar. Am Ende entsteht das Bild einer Parteispitze, die sich noch kleiner macht als nötig. Die gebetsmühlenartig darauf verweist, dass man nur klarer kommunizieren müsse, aber das seit Jahren nicht hinbekommt. Aber wenn man die stolze sozialdemokratische Partei weiter anführen will, dann doch bitte mit einer guten Begründung und nicht mit einer apokalyptischen wie inhaltsleeren Ansage, dass sonst alles in die Luft fliegt.
Die Meinung von Jasper Ruppert. Über den Ausgang der Rheinland-Pfalz-Wahl habe ich mit einem besonderen Fokus auf die SPD mit dem Trierer Politikwissenschaftler Professor Uwe Jun gesprochen. War es ein handwerklicher Fehler der SPD in Rheinland-Pfalz, ein lascher Verteidigungswahlkampf aus einer demoskopisch schon aufgelösten Ampelkoalition heraus gegen eine zumindest diszipliniert und themensicher auftretende Landes-CDU oder hat die Bundes-SPD den Mainzern die Ernte verhagelt?
Letzteres ist eindeutig stärker der Fall. Wir sehen ja, dass die SPD fast überall derzeit Tiefststände testet. Wir haben das bei der Bundestagswahl gesehen, schlechtestes Ergebnis seitdem es die Bundesrepublik gibt. Wir haben bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg gesehen, schlechtestes Landtagswahlergebnis überhaupt. Und auch jetzt sehen wir eben, dass es in Rheinland-Pfalz aufgrund eben des negativen Images der Bundespartei nicht gereicht hat, trotz eines Kandidaten, der ja bei der Frage nach der Direktwahl des Ministerpräsidenten deutlich vor seinem Widersacher lag.
Aber so richtig Amtsbonus hat er nicht aufgebaut in seiner jetzt dann doch kurzen Amtszeit. Stand er auch als körperlicher Riese im Schatten der leisen, eindringlichen Malu Dreyer, die er abgelöst hatte?
Er hat es in der Tat nicht geschafft, die hohen Popularitätswerte, die allerdings auch sehr hoch waren, von Malu Dreyer und auch ihrem Vorgänger Kurt Beck zu erreichen. Dazu war vielleicht auch die Amtszeit zu kurz. Es waren ja nur gut anderthalb Jahre, die Alexander Schweizer im Amt wirken konnte. Und er hatte es in diesen anderthalb Jahren auch nicht immer leicht. Da gab es dann auch den ein oder anderen Punkt auch innerhalb des Wahlkampfes, der nicht ganz einfach für Alexander Schweizer zu bewältigen war. Dennoch muss man sagen, an ihm hat es am wenigsten gelegen, dass es am Ende nicht geklappt hat.
Dann blicken wir nach Berlin. Ist es eine Fehlkonstruktion, dass beide SPD-Vorsitzende in Friedrich Merz' Bundeskabinett sitzen? Oder, spricht dagegen, dass es ausgerechnet mit einem freischwebenden Bundesvorsitzenden aus Mainz, nämlich Kurt Beck, den Sie schon erwähnt haben, auch nicht besser lief?
Na, Kurt Beck konnte halt in Berlin nicht oft sein, weil er Ministerpräsident zur gleichen Zeit in Rheinland-Pfalz war. Man hat ja mal so Anfang der 2000er Jahre eine Lösung gewählt, als Gerhard Schröder auch als Bundeskanzler sah, dass seine Popularität in der Partei nicht allzu hoch war und er mit dem Regierungsamt auch sehr ausgelastet war. Und da wurde dann Franz Müntefering, der kein Regierungsamt hat, Parteivorsitzender. Und sowas Ähnliches könnte man jetzt ja auch mal ausprobieren oder zumindest drüber nachdenken in der SPD. Denn es ist ja so, dass weder Bärbel Baas noch Lars Klingbeil besonders hohe Popularitätswerte innerhalb und außerhalb der Partei haben, zumindest bei Lars Klingbeil auch innerhalb der Partei. und dass zum anderen eben beide mit ihrem Regierungsamt auch stark ausgelastet sind und die Partei nach außen auch weniger profilieren können, weil eben die Regierungsaufgaben auch sie in die Kabinettsdisziplin zwingen. Und von daher wäre es durchaus mal zumindest überlegenswert, jemanden zu benennen, der sich nur um die Partei kümmern kann und der die Partei stärker nach außen profilieren kann.
Und ein Generalsekretär, der nicht in der Kabinettsdisziplin ist, ist dafür zu leichtgewichtig.
Der Generalsekretär ist halt noch relativ wenig bekannt und er hat noch nicht dieses Standing, das vielleicht ein Parteivorsitzender haben sollte, um die Partei stärker nach innen und außen zu repräsentieren.
Was hindert Professor Jun Arbeitnehmer, zumal Industriearbeiter, offenkundig nun nach mehreren Wahlen und den Statistiken der Befragungen danach, SPD zu wählen? Nur fehlender Stallgeruch, den aber zumindest Bärbel Baas ja hat, oder mehr Umverteilung oder eine Reichensteuer oder was immer die Linke fordern kann und wird, kann die SPD ja in einer Koalition mit der CDU nicht liefern, die sie sich ja auch nicht ausgesucht hat.
Die SPD hat ja hauptsächlich Probleme bei den mittleren Einkommen, bei den mittleren Bildungsabschlüssen, bei Arbeitern in der Industrie und bei Menschen in manuellen Berufen. Zum einen, weil die sich eben benachteiligt sehen und zum anderen, weil die in der SPD schon lange nicht mehr ihren Repräsentanten sehen. Die SPD ist für sie eher eine Sozialstaatspartei, aber nicht diejenigen, die belohnt, die eben jeden Tag ihrer Arbeit nachgehen und in den entsprechenden Industrieberufen oder in manuellen Berufen tätig sind. Die haben sich schon seit einiger Zeit von der SPD abgewendet, auch deswegen, weil die SPD in manchen politischen Fragen Positionen vertritt, mit denen sie nicht so richtig übereinstimmen. Und da sind zum Beispiel eben Fragen wie Klimaschutz zu nennen, aber auch andere Fragen, mit denen sie nicht einverstanden sind. Und sie sehen eben aber auch im materiellen Bereich, dass ihre Sichtweise man sich zu wenig um sie kümmert. Also keine Entlastungen der kleinen und mittleren Einkommen in den letzten Jahren, obwohl die SPD das immer versprochen hat.
Hat am Ende die SPD mehr zu verlieren an die AfD, als die CDU es zunächst hatte und sich jetzt doch stabilisiert hat? Oder anders gefragt, kann die AfD jetzt Volksparteien-Mikado spielen und warten, wer zuerst die Nerven verliert und der AfD vor die Füße fällt?
Die AfD muss halt immer auf diejenigen Wähler setzen, die zukunftspessimistisch sind, die eine gewisse Skepsis gegenüber dem Versprechen des Aufstiegs haben, also das nicht mehr sehen, die sich Sorgen um einen möglichen sozialen oder ökonomischen Abstieg machen. Das sind die Wählerinnen und Wähler, die sie erreichen können. Die Pessimisten, die eben sich sozial benachteiligt sehen. Und da können sie natürlich im Moment bei beiden Punkten, aber eben auch bei vielen, die in der Vergangenheit eher bei der SPD gewesen sind. Man darf auch nicht vergessen, dass bei den jüngeren Wählern zum Beispiel auch eine gewisse Demokratieskepsis vorhanden ist, die wir bei den älteren Wählergruppen kaum sehen, aber bei den jüngeren auch. Und das ist eine weitere Gruppe, die die AfD ja zuletzt für sich gewinnen konnte.
Uwe Jun, Professor für Politikwissenschaft an der Uni Trier und auf die AfD, die auch in Bayerns Kommunen weiter zugelegt hat, auch wenn sie keine einzige Stichwahl gewann, schauen wir jetzt noch genauer. Ihre Bundesvorsitzende gibt sich zuversichtlich, auch wenn nicht klar ist, wohin die steten Stimmengewinne führen.
Wir sehen auch, dass die Brandmauerpolitik ja dazu geführt hat, dass wir einen immer stärkeren Aufwuchs haben, weil die Bürger sich nicht mehr in ihren Problemen von den anderen Parteien abgeholt fühlen.
Alice Weidel, zwei Dinge stechen in Rheinland-Pfalz ins Auge. Die AfD ist im Mainzer Landtag so stark wie in keinem anderen westdeutschen Parlament. Und von den 18- bis 24-Jährigen wählten in Rheinland-Pfalz 21% die AfD. Die AfD ist also stärkste Partei bei Jungwählern. Darüber habe ich mit Dr. Rüdiger Maas gesprochen. Der Psychologe ist Mitgründer des Instituts für Generationenforschung in Augsburg. Bei den unter 25-Jährigen hat die AfD im Vergleich zur Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz einen Zugewinn von 15 Prozentpunkten verbucht. Wie kann man das erklären?
Hochspannend. Also wir haben ja deswegen auch in Rheinland-Pfalz vor Ort Interviews geführt und die Leute, jungen Leute, genau zu diesem Thema befragt. Und da haben die Jungen uns schon im Vorfeld gesagt, die AfD wird bei uns die stärkste Kraft und jeder Fünfte hat sie dann auch gewählt. Auf die Frage, warum denn dem so sei, sagten die Jungen, ja, weil die machen echt tolle TikTok-Videos. Und viele, ja, etwa 20-30% der Jungen wussten noch gar nicht, wen sie wählen und sagen, da frage ich bei dem Wahl-O-Mat und danach schaue ich mir auf TikTok an, welches Wahlprogramm mir am besten gefällt. Also das waren Antworten von jungen Schülern und Jugendlichen, die eben so ja, ihr Politikverständnis entwickeln. Und auf die Frage, was denn nebenbei noch wichtig sei, konnten wir belegen, auch dass es die Ängste sind. Also junge Menschen haben enorm hohe Angst vor vielen Dingen. Das sind aber nicht die Polykrisen, wie überall vermutet, dass es dann der Angriffskrieg von Russland, Ukraine oder jetzt Irankrieg ist, sondern es ist die individuelle Angst oder generalisierte Angst, die recht diffus ist und gar nicht so richtig beschreibbar. Aber junge Leute meinen mehr oder weniger, sie haben Angst vor dem finanziellen Abstieg, dass sie finanziell schlechter dastehen als die Generationen davor. Und junge Frauen haben sehr viel Angst vor Übergrifflichkeiten, vor misogynen Verhalten von Männern. Warum auch hier wieder sehr viel bespielt über Social Media. Also der Einflussfaktor von Social Media ist enorm und es wirkt immer so unterkomplex, aber es ist tatsächlich enorm und junge Menschen berichten dann einfach, dass über 65% sagen, das ist ihre Hauptinformationsquelle.
Spricht die AfD die Sorgen und Ängste oder Identitätskonflikte junger Leute gezielt an, auch auf Social Media, oder reicht es, die anderen es nicht genügend tun und man setzt dann einfach so ein kollektives Ausrufezeichen, um wahrgenommen zu werden?
Beides. Also die AfD spricht die jungen Menschen direkt an und vor allem noch viel enormer die Promotoren der AfD, also Menschen, die quasi der AfD nahe sind, gar nicht die Politiker selber, sondern Influencer, die eben eher aus dem rechten Milieu kommen, die sprechen junge Menschen und die sorgen der Nöte der jungen Menschen direkt an. Und die Politiker der anderen Parteien sprechen viel generalisierter, viel allgemeiner und eben nicht in den Lebenswirklichkeiten der jungen Menschen. Und das ist ein enormer Unterschied, das spüren die jungen Menschen.
Neben der AfD ist es auch die Linke, die bei Jungwählern weit überdurchschnittlich abgreift, auch wenn sie das nicht bis in den Landtag trägt, aber sie ist dort bei 17%, knapp auf Platz 3. Das heißt, die nutzen zumindest die Medienkanäle der Jungen ebenfalls optimal.
Genau, die nutzen eigentlich die gleichen Mechanismen. Auch hier konnten wir belegen, dass junge Menschen, die sehr viel Ängste haben, also an der zweiten Stelle die Linke wählen. Also hauptsächlich Frauen, vor allem Frauen in Stadtmitte, die Linke wählen. Und hier auch wieder die Angst vor dem Rechtsdruck und die Angst vor strukturellen Problemen durch Männlichkeit. Und interessanterweise wird die Linke tatsächlich hauptsächlich mit diesen Themen assoziiert. Also hier geht es überhaupt nicht um wirtschaftliche Themen, sondern es geht tatsächlich eher um die Themen Empowerment, Gendern und solche Dinge.
Es gibt aber auch ein Gender Gap, wie überall bei der AfD, auch bei den ersten Wählern. Warum punktet die AfD vor allem bei jungen Männern und weniger bei jungen Frauen?
Naja, weil durch die ganze linke Bewegung tatsächlich sich ein Vakuum bei den Männern entwickelt hat. Also es wird viel mehr über die Rolle der Frau gesprochen als über die Rolle des Mannes. Und junge Menschen berichten dann aus ihrer Perspektive heraus, dass sie sich immer unsicherer sind in ihrem Rollenbild. Also was darf der Mann, was darf er nicht, ab wann ist es toxisch, ab wann nicht. Und dann kommt die AfD und greift genau diese verunsicherten Männer auf und gibt ihnen ein einfaches Rollenbild. Also da ist der Mann und die Frau ist unter dir. Und da kannst du dich wohlfühlen und entfalten. Und man kann sich vorstellen, was für Typus Mann eben solche Bilder gefallen. Man muss den jungen Menschen erklären, es gibt Gründe, dass wir dort nicht mehr sind und dort nicht mehr hinkommen wollen. Aber das wird dann gar nicht mehr so reflektiert.
Der Augsburger Generationenforscher Rüdiger Maas über die Jungwähler der AfD. Ich hab's verbockt. So hat der in der Stichwahl abgewählte Amtsinhaber Dieter Reiter den Verlust des Münchner Rathauses nach 42 Jahren mit SPD-Oberbürgermeistern auf die eigene Kappe genommen. Aber der Ausgang folgte einem breiteren Trend, dass nämlich die Wählerschaft in den bayerischen Städten weiter von Rot auf Grün rutscht. So oder so blickt nun alles auf den neuen grünen OB in der Landeshauptstadt, Dominik Krause, der in Reiters Schuhen weiterläuft und dabei auf Augenhöhe mit dem Ministerpräsidenten Markus Söder von der CSU gelangen wird. David Herting zeichnet nach, wie der grüne demokratische Coup gelang.
Dominik Krause winkt in die Menge. Wahlabend und Wahlsieg. Der neue grüne Oberbürgermeister Münchens auf der Bühne.
Es ist der Wahnsinn, dass die Münchner und Münchner auch genau so abgestimmt haben.
Mehr als 56% haben für Dominik Krause gestimmt, der wirklich sehr Münchner ist. Er gehört zu dem kleinen Drittel der Münchner Bevölkerung, das auch in der Stadt geboren wurde. Und ein Großteil der Münchner traut ihm mit seinen 35 Jahren zu, als Politiker der Grünen eine Stadt zu regieren, die eigentlich fast immer SPD geführt war.
Dominik wird von vielen Leuten getragen. Das ist ja überwältigend. Das ist ja kein knappes Ergebnis.
Ich finde, man hat wirklich gesehen, wie er gekämpft hat. Er hat es auch sehr verdient. Er hat eine super Ausstrahlung.
Nach dem Abitur macht er Zivildienst in einem Münchner Kindergarten und studiert später, wie könnte es anders sein, in München an der Technischen Universität Physik. Krause vergräbt sich nicht hinter Büchern, sondern ist während und vor dem Studium politisch interessiert. Ein Nazi-Aufmarsch in München schockiert ihn. Du musst aktiv werden, dich engagieren, sagt sich Krause damals, tritt bei den Grünen ein und wird 2014 Stadtrat, also vor 12 Jahren. Das Thema Rechtsradikalismus, Rassismus und Antisemitismus bleibt für ihn wichtig. Er positioniert sich klar, als antisemitische Vorfälle auch in München immer häufiger werden, wie bei einem Angriff auf einen mexikanisch-jüdischen Touristen 2023.
Wir als Landeshauptstadt München werden auf jeden Fall auch weiterhin alles dafür tun, dass Jüdinnen und Juden sich frei und sicher bewegen können.
2023 wird Dominik Krause zweiter Bürgermeister. Er vertritt den langjährigen SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter in Sitzungen und auf Veranstaltungen. Der sonst nicht für Skandale oder Unruhe bekannte Dominik Krause sorgt nur einmal für Wirbel in der Bierstadt München, als er das Oktoberfest als weltweit größte offene Drogenszene bezeichnet. Danach wird es aber schnell wieder ruhig und Krause zeigt sich als präsidialer zweiter Bürgermeister. Dominik Krause ist verlobt und lebt mit seinem langjährigen Partner zusammen, einem Münchner Arzt, den er bei einem Tanzkurs kennenlernte. Für die LGBTQ-Community setzt sich Krause seit langem ein.
Leider ist es nach wie vor eben so, dass viele queere Menschen von Diskriminierung betroffen sind. Und so lange finde ich es auch wichtig, dass es eben auch eine Sichtbarkeit gibt und Personen, die öffentliche Ämter zum Beispiel bekleiden, das eben auch betonen.
Krauses erklärtes erstes Ziel ab Amtsantritt, sich um die Wohnungsmisere in der Stadt zu kümmern, 50.000 Wohnungen zu schaffen und dabei das Amt mit Respekt und Demut führen.
Ich bin total dankbar dafür, dass ich das Privileg haben darf, für meine Heimatstadt als Oberbürgermeister Politik machen zu dürfen. Ich werde mir auch vor dem 11. Mai nochmal die Bücher der Amtsvorgänger zu Gemüte führen, bevor es dann losgeht.
Wenn der 35-jährige Krause im Rathaus das Büro des Oberbürgermeisters bezieht, ist er nicht einmal der jüngste OB Münchens. Hans-Jochen Vogel war 1960 34 Jahre alt und stand dann 12 Jahre lang an Münchens Stadtspitze.
David Herting aus München. Noch immer schießt der Iran auf Ziele der Amerikaner und ihre Verbündeten. Und in den Golfstaaten wird man langsam nervös, wie lange die Blockade der Straße von Hormuz noch andauern soll. In Europa auch, aus anderen Gründen. Findet Donald Trump nun also einen Weg, seinen Alliierten, aber auch seinen Wählern zu erklären, warum das alles so erfolgreich war, dass man es rasch beenden muss? Seine Botschaften sind zuletzt aber zweideutig oder widersprüchlich. Nina Barth ist in Washington zugeschaltet. Trump hat dem Iran zuerst ein Ultimatum gestellt, dann aber abgeschwächt und sagt jetzt auch, in 5 Tagen kann alles wieder vorbei sein. Wie konsistent sind denn diese Ansagen oder setzt Trump bewusst wieder auf Unschärfe?
Ja, also Donald Trump setzt ja gerne Ultimaten, die dann aber doch nicht so eingehalten werden. Das ist jetzt nicht das erste Mal. Sein Ultimatum vom Wochenende waren ja 48 Stunden, die wären in der kommenden Nacht abgelaufen. Jetzt sagt er, es gab Gespräche mit dem Iran in den vergangenen 2 Tagen und dass die erfolgsversprechend waren. Darum ist das Ultimatum jetzt verlängert. Aber es heißt von iranischer Seite, es gab keine Gespräche mit den USA. Trump ist vorhin danach gefragt worden. Da hat er gesagt, ja, die müssen sich da wohl bessere Leute für die Öffentlichkeitsarbeit zulegen. Es gab sehr intensive Gespräche und US-Medien berichten, dass es wohl Gespräche über Dritte gegeben hat, andere Länder aus dem Nahen Osten, die versucht haben, sowohl mit iranischer Seite als auch den USA die Diplomatie wieder in Gang zu bringen.
Man hat ja auch vor der Entfesselung dieses Krieges schon am Verhandlungstisch gesessen, auch mit Ultimaten. Muss Trump jetzt froh sein, wenn ihm solche neuen Gespräche eine Rampe bauen, eine Exit-Strategie?
Das würde ich so sehen. Er braucht eine Exit-Strategie, denn es mag ja so sein, dass die USA, oder das ist so, dass die USA militärisch erfolgreich waren bisher, die Kontrolle über den Luftraum zum Beispiel haben, viele Ziele getroffen haben. Aber der Iran ist weiterhin in der Lage, Angriffe zu führen. Und allein die Drohung, Schiffe in der Straße von Hormuz in die Luft zu jagen, reicht aus, dass die Straße quasi gesperrt ist. Und das setzt Trump extrem unter Druck. Trump und vor allem die Republikaner im Kongress, die bei den Midterms im November wiedergewählt werden wollen. Also insofern kann Trump nicht wollen, dass dieser Krieg sich endlos hinzieht. Und ja, er braucht eine Exit-Strategie.
Trump spricht oder schreibt auch noch von einer gemeinsamen Führung des Landes, bei der er natürlich mitreden will. Und er nennt Venezuela als Vorbild. Was stellt er sich da vor? Soll Marco Rubio noch Ayatollah werden?
Ja, das ist das Problem bei Donald Trump und diesem Krieg. Es ist einfach nicht klar, was die Voraussetzungen sind, unter denen Trump diesen Krieg beenden will. Heute hat er nochmal Venezuela angesprochen. Und da ist es ja faktisch so, dass der bisherige Machthaber Maduro nicht mehr an der Macht ist. Das Regime ist aber weitgehend das gleiche geblieben, also die gleichen Leute, nur mit dem Unterschied, dass Trump da jetzt mehr oder weniger die Kontrolle übernommen hat. Er hat auch die Kontrolle über die Ölproduktion in Venezuela und das stellt er sich im Iran vielleicht ähnlich vor, aber das wird so nicht.
Vielen Dank, Nina Barth, mit Einschätzungen direkt aus Washington am Ende der NDR Info. Themen des Tages am Montag.